Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit dem letzten Teil unserer Lesung aus Die Allee von Florentine Anders. Es ist das Jahr 1989, der Tag des Berliner Mauerfalls. Der 9. November ist ein Donnerstag. Tags drauf entscheidet Isa, sich bei ihrem neuen Job im Kaufhaus krank zu melden und stattdessen mit ihren Töchtern Franziska und Luise den Westteil der Stadt zu erkunden. Sehr bald wird klar, es beginnt eine Zeit des Aufbruchs, aber auch des Chaos und der Orientierungslosigkeit. Es liest nochmal Jördis Triebel.
Am Montag steht sie wieder an ihrem Arbeitsplatz. Einige Verkäuferinnen fehlen. Bei den wenigen Kunden, die jetzt noch kommen, kein Problem. Wer gibt jetzt schon noch so viel Geld für Kleider im Exquisit aus? Lieber holen sich die Leute die Sachen aus den Wühltischen von Woolworth. Isa hat sie sich angesehen. Sie sind mit heißer Nadel genäht und aus billigen Stoffen hergestellt. Sie sollen auch gar nicht lange halten. Man soll sie nach ein paar Monaten wegwerfen und dann neue kaufen. Isa beginnt, den Kapitalismus zu begreifen. Noch im November 1989 setzt sich Isa in einen Bus nach Hamburg, um Frauke zu besuchen. Frauke wohnt in einem Damenstift für alleinstehende Frauen. Sie hat, wie die anderen hier, auch ihre eigene Wohnung. Im Gemeinschaftsräumen oder am Garten begegnen sich die Bewohnerinnen, reden, trinken Tee oder organisieren Konzerte und Lesungen. Ein interessantes Konzept, denkt Isa, trotzdem fühlt sie sich unbehaglich. In ihrer Vorstellung lebte Frauke in einer aufregenden Wohngemeinschaft, dort, wo junge Menschen straucheln, Drogen nehmen und dafür kriminelle Dinge tun. Stattdessen ist in diesem ehrwürdigen Damenstift alles reinlich, die Hecken gestutzt, die Wege frisch gehakt und im Haus duftet es nach Zimt und Orangen. Frauke hat es sich schön gemacht in der Wohnung, alles hat seinen Platz und daran soll sich auch nichts ändern. Jeder Papierschnipsel würde hier stören. Ihre Lebenswirklichkeiten könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie fühlt sich ihrer Wahlschwester jetzt, da sie endlich zusammenkommen können, entfernter als je zuvor. Isa will ihr Leben verändern und noch dazu ändert sich gerade das gesamte Leben um sie herum. Alles ist in Unordnung und genau diese Unordnung gibt ihr ein aufregendes Gefühl der Freiheit. 1991. Isi und der Unfall auf der Karl-Marx-Allee. Es ist ein sonniger Vormittag im Frühling. Isi und Hermann stehen zusammen mit dem Filmteam am Strausberger Platz und warten auf die Pferdekutsche. Der Regisseur will einen Dokumentarfilm über die Karl-Marx-Allee drehen und hatte die Idee, die beiden in einer offenen Kutsche zu interviewen, während sie die Magistrale vom Strausberger Platz bis zum Frankfurter Tor entlangfahren. Isi und Hermann machen den Spaß gerne mit. Als die Kutsche eintrifft, bewundern sie die goldbraunen Pferde mit ihren weißen Mähnen. Die Umsetzung allerdings ist schwieriger als gedacht. Licht, Ton, Kamera – alle müssen Platz finden in der Kutsche und Hermann muss sehr laut sprechen, damit man ihn in dem brausenden Verkehr überhaupt versteht. Am Frankfurter Tor hält die Kutsche vor dem ehemaligen Einrichtungshaus. Das Filmteam und der Kutscher steigen aus, um sich zu besprechen, während Isi und Hermann in der Kutsche warten. Plötzlich reißen sich die Pferde los, galoppieren auf die gegenüberliegende Straßenseite. Die Kutsche prallt gegen eine der riesigen Laternen. Isi und Hermann werden aus der Kutsche geschleudert, während die Pferde weiter galoppieren. Als Isi wach wird, liegt sie im Krankenhaus Friedrichshain, genau dort, wo Isa nach ihrem Unfall an derselben Kreuzung damals lag. Das Leben hält merkwürdige Zufälle bereit, denkt Isi. Genau wie die Tochter muss sie nach ihrem Knochenbruch mühsam wieder das Laufen lernen. Hermann liegt auch im Krankenhaus, allerdings nicht mit gebrochenen Knochen. Seine Synapsen spielen seit dem Unfall verrückt. Er fängt Sätze an, die er nicht zu Ende bringen kann. Die Verwirrung scheint zum Zustand des ganzen Landes zu passen. Die Ärzte sind ratlos. Als Isi und Hermann beide wieder zu Hause sind, scheint er immer noch nicht ganz der Alte zu sein. Isi hat Angst. Dass der Geist aufgeben wird, daran hätte sie bei Hermann als Letztes geglaubt. Und sie glaubt es auch jetzt nicht. Immer wieder konsultiert sie Ärzte, bis einer feststellt, dass die Medikamente, die Hermann täglich einnimmt, unerwünschte Wechselwirkungen haben. Und dann ist er wieder der Alte, zumindest fast. Seine zynischen Bemerkungen werden seltener. Auch jähzornige Momente gibt es keine mehr. Er hat sich selbst als hilflos erlebt und das macht ihn offenbar demütiger. Der Dokumentarfilm kommt trotzdem ins Fernsehen. Die wichtigsten Bilder und Töne waren im Kasten. Nur Isi kommt während der ganzen Kutschfahrt nicht zu Wort. Das war wohl auf der Rückfahrt geplant. 1991. Isa wird arbeitslos. Nach der Wiedervereinigung werden die Warenhäuser im Osten durch die Treuhandanstalt an die großen Ketten im Westen verkauft, sowie alle staatseigenen Betriebe privatisiert werden. Das Zentrum-Warenhaus am Hauptbahnhof soll an den Hertie-Konzern gehen. Das Kaufhaus wird bei laufendem Betrieb umgebaut. Überall sind Staubwände aus Plastikfolie gezogen. Ständig müssen Waren von A nach B geräumt werden. Im Mai öffnet das umgestaltete Haus. Die Exquisitabteilung existiert nicht mehr. Stattdessen gibt es jetzt Wühltische mit Waren der vergangenen Saison, die im Westen nicht mehr verkauft werden können und dort die Lager für Neues blockieren. Selbst Bücher werden zu Ramschpreisen auf Wühltischen angeboten. Die meisten drehen sich um Sternzeichen oder heilende Kräfte von Steinen und Kristallen. Der Westen ist auf Beutezug im Osten. Gesetzliche Grenzen scheint es keine zu geben. Es herrscht Anarchie. Das gilt auch für die Kunden im Warenhaus. Die Leute klauen, was sie tragen können. Ganze Waschmaschinen oder Stereoanlagen werden aus dem Kaufhaus an den Kassen vorbeigeschmuggelt. Isa schaut amüsiert zu, wie sich die Kaufhausdetektive immer wieder austricksen lassen. Auch Isa fühlt sich keinem Gesetz mehr verpflichtet. Sie verlässt sich allein auf ihr eigenes Unrechtsempfinden. Sie klaut nicht nur im Kaufhaus, das jetzt irgendeinem Konzern aus dem Westen gehört, sondern auch beim täglichen Einkauf in der Kaufhalle, die jetzt ein Supermarkt ist. Ganze Tiefkühlhähnchen wandern direkt in ihre Tasche statt in den Warenkorb. Es ist eine Art stiller Protest gegen profitgierige Konzerne, die gerade einen neuen Absatzmarkt erobern. Sie feiert jedes Mal einen kleinen Triumph, wenn sie wieder unbemerkt etwas mitgehen lassen hat. Dabei wird sie immer unvorsichtiger. Gefahr, entdeckt zu werden, besteht offenbar keine. Und dann ist sie arbeitslos. Nicht etwa, weil sie beim Klauen erwischt worden wäre. Es gibt einfach zu viele Verkäuferinnen im Warenhaus. Die Kunden bedienen sich jetzt selbst. Ihr neuer Aufbruch in die Berufswelt wird beendet. Sie muss Anträge auf Arbeitslosengeld stellen, in einem System, das sie nicht kennt, das sich für sie als ein kaum zu durchschauendes Bürokratiemonster entpuppt. Überall im Osten eröffnen Copyshops, damit die Leute ihre Unterlagen für das Arbeitsamt kopieren können. Auch bei Isa an der Dimitrovstraße ist so ein Kopierladen, gleich unten im Haus. Und dennoch, irgendeine Bescheinigung fehlt immer. Irgendwann macht Isa die Briefe von den Behörden gar nicht mehr auf. Krankenkasse, Kindergeldamt, Stromrechnungen, alles bleibt liegen. Stattdessen sitzt immer häufiger der Gerichtsvollzieher bei ihr in der Küche. Sie trinken zusammen Kaffee und verstehen sich prima. Er hilft ihr, die Schulden zu sortieren. Zu holen ist in ihrer Wohnung ohnehin nichts. Der Farbfernseher, den Isa noch zu DDR-Zeiten auf Raten gekauft hatte, ist nichts mehr wert. Trotzdem kommen weiter die Mahnungen für die offenen Raten. Um etwas Geld dazu zu verdienen, jobbt Isa jetzt an manchen Tagen schwarz in der Küche eines Restaurants. Schließlich hat sie jahrelang für ihre große Familie gekocht. Ein paar Stunden pro Woche hilft sie aus in einer Boutique einer Designerin in Charlottenburg. Nach Feierabend sitzt sie häufig am Sabiniplatz in Diener. In der Künstlerkneipe trifft sie altlinke Schauspieler, Musiker und Bohemians, die ihre Sicht auf die Ungerechtigkeit des neuen Systems in jedem Punkt bestätigen und sie bestärken, ihr eigenes Ding zu machen, statt für die Gewinne anderer zu arbeiten. Wenn sie spät nach Hause kommen, ziehen ihre beiden Teenager-Mädchen meist noch durch die Nacht. Mit gefälschten Ausweisen, die sie älter machen, schmuggeln sie sich in die Kellerclubs, die überall neu entstehen, und probieren dabei Pillen aus, von denen Isa keine Ahnung hat. Die alten Regeln sind aufgehoben und Isa ist unfähig, ihnen neue zu geben. Vielleicht will sie es auch gar nicht. Beschränkungen gab es lange genug. Sollen sie doch die wilde neue Zeit auskosten. 1992. Hermann und das Stadtschloss. Hermann schiebt sein Buchprojekt beiseite. Schon x-mal hat er neu angefangen und jedes Mal verwirft er das Manuskript nach den ersten 30 Seiten wieder. Es ist nicht der Geist, der nachlässt, im Gegenteil. Seine Gedanken kreisen hellwach um das Berliner Zentrum, das nach der Wiedervereinigung eine gemeinsame neue Vision braucht. Die Rückschau ödet ihn an, er will nach vorn denken. Berlin soll gesamtdeutsche Hauptstadt werden und es gibt eine heftige Debatte über den Wiederaufbau des Hohenzollernschlosses, dort, wo der Palast der Republik steht. Der Berliner Bausenator Volker Hassemer hat 80 Persönlichkeiten berufen, die die Entwicklung in einem Stadtforum diskutieren sollen. Er ist nicht eingeladen, aber das juckt ihn nicht. Schon in der DDR hat er das ungefragte Platzieren seiner Vorstellungen zur Meisterschaft gebracht. Hermann ist bei den Stadtforen regelmäßig als Zuhörer dabei und mischt sich ein. Praktischerweise tagt das neu geschaffene Gremium gleich in seiner Nachbarschaft in der Waldstraße 27, dort, wo früher eine Abteilung der DDR-Bauakademie untergebracht war. Manchmal treffen sie sich hier mehrmals im Monat, um die großen Bauprojekte von Potsdamer Platz bis Friedrichstraße zu diskutieren. Die Sitzungen sind immer öffentlich und die 250 Zuschauerplätze meist gut besetzt. Die Diskussionen sind oft hitzig. Es geht um nichts Geringeres als um das Zusammenwachsen der Stadt. Architekten von Rang und Namen, die das neue Berlin mit aufbauen wollen, sind dabei. Hier trifft Hermann den amerikanischen Star-Architekten Philip Johnson, der gerade ein Hochhaus am Checkpoint Charlie plant. Der Altmeister ist sein Jahrgang. Warum also sollte nicht er, Hermann, hier ebenfalls mitgestalten? Dabei geht es ihm weniger um einzelne Gebäude. Bauen muss mit einer gesellschaftlichen Utopie verbunden sein. Das war schon in der Antike so. Architektur ist das langlebigste Produkt, das der Mensch erzeugt. Also muss sie auch die Bedürfnisse der heute noch Ungeborenen berücksichtigen. Dass diese Vision fehlt, stört ihn mehr als der vom Bausenator fast fanatisch vorangetriebene Abriss des Lenin-Denkmals in Friedrichshain. Seit Monaten wird dagegen auf dem Leninplatz demonstriert. Die alten Genossen haben auch ihn um eine Protestnote gebeten. Doch Hermann hat abgewunken. Sollen sie die Granitblöcke doch im Brandenburger Sand verbuddeln? Er mochte diesen 19 Meter hohen Koloss nie. Die von ihm damals entworfene Bibliothek anstelle des Lenin-Denkmals hätte nicht so leicht entsorgt werden können. Die rückwärtsgewandten Proteste interessieren ihn nicht. Er gehörte noch nie zu den Bewahrern. Als die DDR in einer letzten Amtshandlung die Karl-Marx-Allee vom Frankfurter Tor bis zum Strausberger Platz unter Denkmalschutz stellte, zweifelte er eher daran, ob das wirklich eine gute Idee sei. Ein Gebäude wie die Villa Kenwin wird sich in seine Umwelt einfügen, auch wenn die sich verändert. Aber kann das auch ein denkmalgeschütztes Bauwerk von fast 2 Kilometern Länge? Er sieht in die Zukunft und die braucht andere Straßen und Plätze. Hermann greift zum Füllfederhalter und schreibt einen Brief an den Bausenator. Keinen Protestbrief, vielmehr skizziert er seine Utopie. Die Fragwürdigkeit einer Entwicklung, welche die Schätze der Natur ausbeutet und sogar die Existenz menschlichen Lebens auf unserem Planeten gefährdet, wird von vielen Wissenschaftlern und Künstlern erkannt. Die erneute Utopie, welche wir Menschen von heute dringend brauchen, ist, um bei der Definition des Dichters Saint-Exupéry zu bleiben, die Verkündung einer Gemeinschaftsform von Mensch und Natur. Von nun an hat er Schwierigkeiten, mit seiner zitternden Hand der Geschwindigkeit seiner Gedanken zu folgen. Er entwirft ein Bild von einer Mitte der neuen Hauptstadt, das aus der Wende in der DDR tatsächlich eine Wende machen könnte. Ein baukünstlerisches Zeichen für eine menschheitsrettende Wende. Der richtige Ort dafür wäre der Platz, an dem früher das Stadtschloss stand. Dort, wo Berlin einst inmitten des Schmelzwassers der Eiszeit entstanden ist. Eine zauberhafte Landschaft von wässriger Breite und fließender Enge. Eine Insel sollte dort entstehen, umflossen von der Spree, ähnlich wie die Stadtinsel in Paris, auf der sich Notre Dame befindet. Zur Verfügung stünde der gesamte Raum zwischen Rathausstraße bis an die Straße unter den Linden. Möglicherweise könne das Gebäude des ehemaligen DDR-Außenministeriums abgerissen und die Spree an dieser Stelle verbreitert werden. Das frühere Schloss wäre Mittelpunkt einer von Wasser umgebenen Festung. Dieser wasserschlossartige Eindruck sollte unbedingt gesteigert werden. Technisch sollte der neue Bau alles aufbieten, was die Wissenschaft hergibt, um Mensch und Natur in Einklang zu bringen. Sonnenlicht und Wärme müssen geschickt genutzt werden, um im Inneren ein Idealklima für Menschen und Pflanzen herzustellen, vielleicht unter einer gläsernen Kuppel. Eine Wiederherstellung des alten Schlosses kann so einer Utopie wohl kaum gerecht werden. Stattdessen sollten in dem Gebäude vorhandene Materialien aus dem Palast der Republik und eingelagerte Teile des Schlosses verwendet werden. Die Straße unter den Linden sollte unbedingt vom Verkehr entlastet werden. Anders als der Kudamm ist das keine Einkaufsstraße, sondern eine Straße zum Flanieren. Er selbst erinnert sich, wie er in jungen Jahren unter den Linden entlang spazierte, sich einen der Metallstühle mietete, um im Schatten der Bäume seine dicke Zeitung zu lesen und anschließend ins Café Kranzler zu gehen und für einen schmalen Taler Mittag zu essen. Wo sind diese Stühle heute? Wo sind die Flaneure? Damit das Herz Berlins wieder klopfen kann, braucht es eine ruhige Zirkulation. Am Ende des Jahres tritt Hermann aus der Partei aus, die jetzt nicht mehr SED, sondern PDS heißt. Es ist nicht mehr seine Partei. Statt um eine gemeinsame Zukunft zu kämpfen, beharren die alten Genossen auf einem Gegenüber von Ost und West. Die Austrittserklärung ist kurz und unsentimental. Die Aufgaben der Gegenwart, besonders in Berlin, verlangen ein Augenmaß, das ihrer Größe und Kompliziertheit entspricht. Und dieses Augenmaß sehe er bei den Personen, die in der Partei das Sagen haben, nicht. Er schließt mit dem Satz: Mein Bedarf an Zusammenbrüchen ist gedeckt. Als der Architekt Hans Kollhoff 1993 seine Hochhauspläne für den Alexanderplatz vorstellt, schlägt ihm im Osten Hass entgegen. 13 150 Meter hohe Türme sollen entlang der Straßen, die den Platz umgrenzen, entstehen. Ein klein Manhattan am Alex. Hermann unterstützt die Pläne. Ihm gefallen die Türme und erhält die Kritik für DDR-Hysterie. Er ist die Litanei vom Plattmachen des Ostens leid. Wenn man den Blick in die Zukunft richtet, haben Hochhäuser viele Vorteile. Die Stadt wird wachsen und der Platz ist begrenzt. Außerdem können sich Hochhäuser gegenseitig beschatten, wenn es immer wärmer wird. Aber das Wichtigste ist, bauen heißt Hoffnung vermitteln. 1995. Easy veröffentlicht ihr Buch. Easy trifft sich schon seit einiger Zeit mit einer befreundeten Journalistin. Die Freundin hatte sie ermutigt, die Arbeit an ihrem Buch wieder aufzunehmen. Gemeinsam versuchen sie, den Dreh hinzubekommen, den die Verlage wollen und den sie noch vor einigen Jahren brüsk zurückgewiesen hatte. Sie wollte für sich stehen, ihre Geschichte erzählen und nicht die an der Seite des berühmten Mannes, als Muse oder fleißige Rückenfreihalterin des Genies. Doch jetzt ist es ihr wichtig, dass das Buch erscheint. Sie will die Geschichte festhalten für ihre Familie. Und schließlich ist sie ja auch geprägt von Hermann. In den letzten Monaten fühlt es sich tatsächlich so an, als wären sie zusammengewachsen. Sie haben oft die gleichen Gedanken, benutzen im selben Augenblick dieselben Worte und lachen dann darüber. In diesem Jahr haben sie die diamantene Hochzeit in einem Hotel in Stolberg mit der ganzen Familie gefeiert. Und Hermann hatte ihr noch einmal den Text über ihr Kennenlernen vorgelesen, den er ihr zum 30. Hochzeitstag geschrieben hatte. Damals, in der Hochphase seiner Affären, konnte sie dem Text wenig Begeisterung schenken. Heute freut sie sich darüber und liest ihn immer wieder gern. Sie wird ihn sogar in ihrem Buch zitieren. Die Journalistin erklärt ihr, wie viel einfacher es sei, mit dem Computer zu schreiben als mit der Schreibmaschine. Sie könne Fehler korrigieren, ganze Sätze umstellen oder neue Textbausteine einfügen. Easy lernt schnell. Technik hat ihr noch nie Angst gemacht. Sie bearbeitet ihr Manuskript noch einmal von der ersten Seite an. Dann schickt sie es an den Verlag, der es vor vielen Jahren abgelehnt hatte. Jetzt ist sie sogar mit dem vom Verlag vorgeschlagenen Titel einverstanden. Meine große Familie, an der Seite des Architekten. Dabei war sie doch selbst Architektin und nicht nur Ehefrau und Mutter. Zu ihrem 80. Geburtstag im Januar 1995 ist das Buch so gut wie fertig. Das beste Geburtstagsgeschenk, das sie sich selbst je gemacht hat. Sie feiern ausgelassen bis spät in die Nacht. Niemand ahnt, dass sie wenige Tage später noch ein Kapitel ergänzen muss. Über den Tod des Mannes an ihrer Seite. Sie wird keine Trauer tragen. Sie wird Freunde treffen, in Ausstellungen gehen, Bücher lesen, zeichnen, leben. Ist sie jetzt frei, so wie Hermann es ihr in seinem Brief im Falle seines Todes einmal prophezeite? Nicht ganz. Für sie ist er noch da, schaut auch von oben auf sie. Aus dem Himmel oder von der oberen Etage der Maisonette-Wohnung. Wer weiß? Ich muss beweisen, dass er keine Unwürdige an seiner Seite hatte, seine bildenden Bemühungen nicht umsonst waren, schreibt sie in ihrem Buch. Easy beschließt, die Wohnung in der Waldstraße aufzugeben. Sie hat ohne Hermann keinen Sinn mehr. Soll sie denn die obere Etage, wo er immer noch rumgeistert, einfach absperren oder wie ein Museum bewahren? Das kommt für sie nicht in Frage. Sie kehrt zurück ins Haus des Kindes am Strausberger Platz. Auf derselben Etage, auf der sie damals wohnten, richtet sie sich eine Dreiraumwohnung ein. Ohne die Tafeln mit Hermanns unverwirklichten Entwürfen an den Wänden, ohne Hermanns Bibliothek und ohne den Löwensessel. Der Blick richtet sich von dieser Wohnung nicht wie damals auf die Türme des Frankfurter Tors, wo Hermann sein Büro hatte, sondern in Richtung Alexanderplatz, wo sich bald wieder Kräne für neue Hochhäuser drehen sollen. Es ist die schönere Seite, mit Blick auf den Fernsehturm, auf das Haus des Lehrers und auf die untergehende Sonne am Ende der Allee. 1995. Isa bei der Beerdigung von Hermann. Es ist nasskalt. Der Boden auf dem Waldfriedhof Zehlendorf ist aufgeweicht, nachdem die Temperaturen in der vergangenen Nacht über den Gefrierpunkt gestiegen sind. Isa läuft zwischen 200 Menschen einer Urne hinterher, in der die Asche ihres Vaters sein soll. Sie kann sich schwer vorstellen, dass seine Überreste in so ein kleines Gefäß passen. Es ist der 2. Februar 1995. Genau ein Tag vor seinem 90. Geburtstag. Isa hat keine Tränen. Sie hat sich mit ihrem Vater bei ihrem letzten Besuch versöhnt. Nach einem schweren Herzinfarkt lag er auf der Intensivstation der Charité. Die Ärzte hatten die Familie informiert, dass es zu Ende gehen würde mit ihm. Als sie dort vor ihm stand, lag er mit Schläuchen und Drähten verkabelt im Krankenbett. Sie hatte nur einen kurzen Moment mit ihm allein. Hermann zeigte auf einen Briefumschlag, der auf dem Beistelltisch lag. Eine wichtige letzte Nachricht? Die Antworten auf ihre ungestellten Fragen? Sie nahm den Umschlag und zog zwei maschinengeschriebene DIN-A4-Seiten heraus. »Das ist meine Rede, die ich auf der Ehrenveranstaltung zu meinem 90. halten werde«, sagte er. »Was machte er sich nur vor? Was machten die anderen ihm vor?« »Du wirst sterben, Papi«, sagte Isa. »Ich weiß«, antwortete er. Er hatte in den vergangenen Wochen viel über den Tod gelesen, hatte sich Zitate notiert, wie der Tod sich anmeldet, wie man ihn einlässt, was danach kommt. Doch es nützte nichts. Man kann sich nicht vorbereiten. »Hast du Angst?«, fragte Isa ihren Vater. Ihr Leben lang hatte sie Angst vor ihm. Plötzlich hat sie das Gefühl, ihn beschützen zu wollen. »Kannst du mir verzeihen?« »Ich war schwach. Nicht du«, sagte er. Sie drückte seine schmale, dünnhäutige Hand. Am 19. Januar ist er gestorben. Ja, sie kann ihm verzeihen, denkt sie, als sie den langen Weg über den Friedhof mit all den anderen Trauergästen läuft. An dem ausgehobenen Grab stehen die Menschen eine gefühlte Ewigkeit, um ein Häufchen Erde in das Loch mit der Urne zu werfen. Isa hat kalte Füße. Neben ihr steht ein großer, schlanker, stiller Mann, den sie noch nie gesehen hat. Nach den Lederschuhen und der schottischen Wetterjacke zu urteilen, kommt er aus dem Westen. Sie fühlt sich fremd auf der Beerdigung ihres eigenen Vaters bei all den Menschen. »Woher kannten Sie ihn?«, fragt sie den Mann, der sich als Helmut vorstellt. Er erzählt von dem Buch, das er zum 90. Geburtstag über Hermann macht. Er hat ihren Vater in den vergangenen Wochen so oft gesehen, wie sie ihn in den letzten Jahren nicht. Er hat viel erfahren, nicht nur über seine Arbeit, auch über die Familie. Auch von ihr habe er gesprochen, erzählt er. Und dann reden sie über das Leben ihres Vaters, über ihr Leben, wie plötzlich alles miteinander zusammenhängt und dann doch wieder auseinanderfällt. Es beginnt zu regnen. Auf dem Weg zurück hakt sie sich bei Helmut ein und sie laufen gemeinsam unter seinem Schirm zum Ausgang. Zuerst hat sie Schwierigkeiten, mit seinen langen Schritten im Takt zu bleiben. Halb springt sie, halb geht sie und am Ende fühlt es sich leicht und beschwingt an. Am Abend zu Hause kann sie immer noch nicht weinen. Sie ist nicht einmal traurig. Auch am nächsten Tag will sich keine Trauer einstellen. Und irgendwie schämt sie sich dafür. Erst am Nachmittag, als sie in der Küche des spanischen Restaurants im Akkord Zwiebeln schneidet, kommen ihr die erlösenden Tränen. Sie flachst mit der Kollegin, die neben ihr die Gerichte für den Abend vorbereitet. Sie sind albern, während die Chefin langsam unruhig wird. Je mehr sie lachen, desto hektischer und ernster wird sie, wenn sie Bestellung in die Küche bringt. »Ganz wichtige Leute kommen hier«, sagt sie mit aufgerissenen Augen in ihrem spanischen Akzent. Als die Tür hinter ihr zufällt, macht Isa eine ernste Miene, legt den Kopf schief und ahmt sie nach. »Ganz wichtige Leute«. Sie lachen, bis schon wieder die Tränen fließen. Als Isa die angerichteten Teller an den Tisch bringt, gefriert ihr Lächeln. Da sitzt Helmut, mit dem sie sich auf der Beerdigung einen Schirm geteilt hatte, und ruft ihr erfreut zu. »Isa, setz dich doch zu uns!« Sie wird rot und flüchtet zurück in die Küche. Versteckt sie sich? Muss es ihr peinlich sein, dass sie, die er als stolze Hänselmann-Tochter kennengelernt hatte, arbeitslos ist und für sich und ihre Kinder als Küchenhilfe ein paar Mark dazu verdient? Auf keinen Fall. Sie wirft die Schürze in die Ecke, geht raus, setzt sich zu den anderen an den Tisch und bestellt bei der Chefin, die jetzt gar nicht mehr so hektisch guckt, ein Glas Rioja. Helmut schreibt sich ihre Telefonnummer auf und meldet sich schon am nächsten Tag. Er ist verliebt und sie ist es auch. Staunend betrachtet er, wie sie sich durchs Leben schlägt, wie ihre Kinder, deren Freunde und ein Hund die chaotische Altbauwohnung im Prenzlauer Berg wie einen Taubenschlag bevölkern. »Sie hat immer davon geträumt, Designerin zu werden«, erzählt sie Helmut. »Dann mach es. Worauf wartest du?«, sagt er. Isa stellt sich einen großen Zuschneidetisch ins Wohnzimmer. Auf dem Untergestell des Tisches liegen Stoffballen. Im Regal stehen Gläser mit alten, nach Farben sortierten Knöpfen, die sie auf Märkten findet. Abends zeichnet sie Modelle. Eine Modestudentin fertigt Schnitte daraus. Isa schneidet zu und eine Schneiderin aus dem Haus näht die Teile zusammen. Es sind klassische Schnitte, die oft an die 20er und 50er Jahre erinnern. Marlenehosen, schwingende Mäntel, schmeichelhafte Kleider. Zuerst verkauft sie die Stücke in dem Laden in Charlottenburg, in dem sie immer noch ab und zu aushilft. Als sie merkt, dass sich ihre Sachen besser verkaufen als die anderen, wagt sie den nächsten Schritt und mietet einen eigenen Laden in der Pappelallee. An der Wand hängt ein großes Schwarz-Weiß-Foto von Audrey Hepburn, wie sie auf einer Vespa aufgeregt schreiend eine steile Straße in Rom herunterrast und die Bremse nicht findet. Den Film hatte sie damals auf dem Kudamm im Kino gesehen. Die Mode hatte sie seither immer geliebt. Aber erst jetzt, da ihr Vater tot ist, spürt sie auch dieses ungebremste Lebensgefühl dazu. Epilog. Izzy fühlt sich frei in ihrer neuen Wohnung im Haus des Kindes und sie genießt es, niemandem gerecht werden zu müssen als sich selbst. Vor Hermanns Tod arbeitete sie jeden Tag, um seine Texte abzutippen und Termine zu koordinieren. Jetzt hat sie endlich Zeit für ihre Kinder und Enkelkinder. Sie kommt ihnen sogar näher, als es mit Hermann an ihrer Seite je möglich war. Regelmäßig veranstaltet sie einen Jour fix nur für die Enkel. Es wird Zeit, dass die sich in der großen Familie alle untereinander kennenlernen. Einige haben sich nie gesehen, weil eine Mauer dazwischen stand oder weil es schlicht zu viele sind und niemand außer ihr noch den Überblick hat. Die Etikette, die ihr früher so wichtig war, ist egal. Es gibt einen Topf mit heißen Würstchen und Brötchen dazu. Getränke bringt jeder selbst mit. Es ist ein offenes Haus. Niemand muss fürchten, bewertet zu werden. Izzy hört nicht auf zu schreiben. Sie transkribiert alle Briefe ihrer Eltern, Tanten und Onkel, damit sie der Nachwelt, die die Schrift nicht mehr lesen kann, erhalten bleiben. Und sie schreibt an einem Roman, in dem sie ihre verstorbene Tochter Cordula lebendig werden lässt. Isa zieht ebenfalls zurück ins Haus des Kindes, direkt in die Nachbarwohnung von Izzy, zusammen mit ihrem neuen Lebensgefährten Helmut. Sie hat inzwischen in Prenzlauer Berg ihren eigenen Laden mit Werkstatt, wo sie ihre Mode herstellt und verkauft. Wer einmal bei ihr einkauft, kommt immer wieder. Das Entscheidende ist nicht das Design, sondern dass sich die Menschen darin wohlfühlen. Als sie klein war, hatte sie einmal ihren Vater gefragt, was ein Architekt können muss. Sie hatte damit gerechnet, dass der Vater irgendein Unterrichtsfach wie Mathe oder Physik nennt, in dem sie gute Noten braucht. Stattdessen antwortete er: Ein Architekt muss die Menschen lieben, um sich vorstellen zu können, wie sie in den Häusern leben. Die Frauen, die Isa einkleidet, verlassen das Geschäft mit dem Mut, sie selbst sein zu dürfen. Zur Präsentation einer neuen Kollektion veranstaltet Isa im Frühjahr und im Herbst den Isalon im Haus des Kindes. Dann sind auf der Etage wie früher alle Türen geöffnet. Nachbarn, Freunde und Kunden treffen sich. Es ist nicht nur eine Modenschau, sondern ein großes Fest. Mal gibt es dabei ein kleines Jazzkonzert, mal eine Vorführung eines Schlangenbeschwörers oder von Tangotänzern. In ihrem Schlafzimmer ziehen sich die Models um und drehen dann ihre Runden im Treppenaufgang und in den Wohnungen. Wer will, kann die Modelle anschließend selbst ausprobieren und sich mit Hüten, Gürteln und Schuhen verkleiden. Die anderen trinken, essen und reden. Izzy sitzt dazwischen und hat das Gefühl, ihre Tochter Isa zum ersten Mal richtig kennenzulernen. Und Hermann? Seit seine Asche unter der Erde ist, sprießen etliche Urheberrechtsklagen von greisen Architekten aus dem Boden. Meist geht es um den Fernsehturm, der im vereinten Berlin zum Symbol der ganzen Stadt geworden ist. Immer wieder versuchen verschiedene am Bau beteiligte Personen, sich als die eigentlichen Urheber zu positionieren. Und die Medien stürzen sich mit Vergnügen auf das Thema. Andreas hat als Anwalt etliche Verhandlungsrunden für seinen verstorbenen Vater bestritten. Inzwischen ist juristisch entschieden, dass Hermann mit dem Entwurf für den Turm der Signale der ursprüngliche Ideengeber für den Fernsehturm mit seiner Aussichtskugel und der schlanken Spitze war. Anschließend wurde der Entwurf durch verschiedene Architekten und Ingenieure mehrfach geändert und weiterentwickelt. Die Urheberschaft eines Einzelnen gibt es nicht.
Jördis Triebel mit der letzten von 10 Folgen aus dem Roman Die Allee von Florentine Anders. Das Buch ist bei Galliani erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag. 7 Tage können Sie diese Folge bei uns online hören und in der NDR Kultur App. Am Montag beginnt eine Lesereihe in 10 Folgen mit Stories des israelischen Autors Edgar Keret. Starke Meinung zu brennenden Themen. Gelesen von Jens Harzer, Peter Jordan und Torben Kessler.
NDR Kultur Nachrichten. Um 9 Uhr mit Claudia Drews. In den Koalitionsgesprächen von Union und SPD soll von heute an die Hauptverhandlungsgruppe die offenen Fragen klären. Zu den 19 Mitgliedern gehören die Parteichefs von CDU, CSU und SPD, Merz, Söder, Klingbeil und Esken. In den einzelnen Arbeitsgruppen, die Anfang der Woche ihre Ergebnisse abliefern mussten, konnten viele Punkte nicht geklärt werden. Unser Berlin-Korrespondent Georg Schwarte fasst die Ausgangslage zusammen, auch mit Blick auf die nötige Zustimmung der SPD-Mitglieder zu einem Koalitionsvertrag mit der Union.
Wenn das nicht mehrheitsfähig ist in dieser SPD, dann wird das alles nichts. Insofern weiß auch die Union, sie muss dieser SPD in manchen Dingen entgegenkommen, nicht bei allen, aber es gibt eben auch viele Knackepunkte, angefangen von der Wehrpflicht. Die Union will die Aussetzung der Wehrpflicht 2011 beschlossen aufheben. Die SPD pocht auf Freiwilligkeit. Die